Deutschlandfunk Kultur heute.
Am Mikrofon Maja Elmenreich. Groß, größer Germania. Die Baupläne der Nationalsozialisten waren gigantisch. Die eigene Macht sollte förmlich in Stein gemeißelt sein. Heute Abend wird in Berlin die Ausstellung Macht, Raum, Gewalt eröffnet. Wir sprechen gleich über Planen und Bauen im Nationalsozialismus. Außerdem lassen wir uns berichten, wie sich Berufsmusizierende so durchschlagen. Von der Kunst allein können nicht alle leben. Das hat eine neue Studie ergeben. Auch das ein Thema in dieser Sendung. Aber erst einmal geht es um Film, um drei Filme. Der vermessene Mensch, Seneca und Held Super. Diese drei, die vor zwei Monaten auf der Berlinale zu sehen waren, an ihnen übt die Vereinigung Schwarze Filmschaffende e.V. Kritik. Und das in einem offenen Brief, der unter anderem an Kulturstaatsministerin Claudia Roth adressiert ist, aber auch an die Leitung der Berlinale. Warum, so heißt es in dem Brief, warum werden diese drei Filme ausgerechnet auf einem deutschen A-Festival, das mit öffentlichen Geldern finanziert wird, beworben und gezeigt? Benita Bailey ist Schauspielerin und sie ist im Vorstand von Schwarze Filmschaffende e.V. Ich habe sie gefragt, was genau sie an diesen drei Filmen kritisieren.
In allen drei Filmen entsteht Rassismus und wird auch Rassismus produziert. Und für uns ist es ganz wichtig, auch eine anti-schwarze rassistische Perspektive einmal aufzuzeigen und detailliert aufzuzeigen, wie das für uns schwarze Filmschaffende nicht nur wahrgenommen wird. Für uns ist es ganz wichtig, auch die strukturellen Dinge aufzuzeigen. Also wie kommt es überhaupt dazu, dass solche Filme selektiert werden für Festivals? Wie kommt es dazu, dass sie gefördert werden mit deutschen Steuergeldern? Wir stellen diese Frage natürlich an die Berlinale Leitung auch und an das BKM.
Und Sie haben diese Fragen schon gestellt an die Berlinale Leitung und haben von denen auch eine Antwort bekommen?
Ja, wir haben von der Berlinale Leitung und auch vom KBB eine Antwort bekommen und werden uns da zum Gespräch treffen morgen. Und wir sind sehr gespannt und hoffen auf eine sehr konstruktive Begegnung und auf Antworten auf unsere Fragen. Wir haben allerdings keine Rückmeldung von dem Büro von Claudia Roth bekommen. Und daher haben wir uns entschieden, einen offenen Brief zu verfassen, damit wir gehört werden und damit gesehen wird, was unsere Bestrebungen sind, was wir fordern. Aber hauptsächlich geht es uns um Zugänge. Es geht uns darum, dass wir unsere Geschichten schreiben dürfen, dass wir mitentscheiden können, dass wir eben für die Zukunft uns eine andere Filmlandschaft wünschen, die alle inkludiert.
Verstehe ich Sie dann richtig, wenn wir jetzt das Beispiel von Der vermessene Mensch, dem Film von Lars Kraume, einem weißen Filmregisseur aufgreifen, dass seine Absicht zur Aufarbeitung deutscher Kolonialgeschichte und den Verbrechen damals zu leisten, dass dieses Argument eigentlich für Sie gar nicht schwer wiegt, dass Lars Kraume diesen Film nicht hätte drehen dürfen?
Das haben wir an keiner Stelle so gesagt und es geht uns hier auch nicht um Absichten, sondern uns geht es darum, dass das Endergebnis als erster Film, der zu diesem Thema überhaupt auf dem Internationalmarkt zu sehen ist, nicht ein Resultat ist, das wir als schwarze Filmschaffende unterstützen können, wo wir uns wiedererkennen, wo wir sagen, ja, hier wird etwas erzählt über den Widerstand der Herero und Namas. Wieder steht die weiße Bevölkerung, die Täter im Mittelpunkt. Und das hätte anders laufen können, durch eine Co-Autorenschaft, durch eine Co-Regie, hätte eine andere Geschichte erzählt werden können. Und das ist nicht passiert.
Soweit ich das weiß, war an der Entstehung bei Der vermessene Mensch als eine der Hauptdarstellerinnen eine Nachfahrin der Herero und Nama beteiligt. Das würde Ihnen also nicht ausreichen?
Das wird uns in diesem Film definitiv nicht ausreichen, weil diese Person dankbarerweise da ist, aber nur als Nebenfigur. Sie verschwindet streckenweise im Film und sie wird trotzdem noch objektifiziert. Und ich finde, wir sind im Jahr 2023 an der Zeit, in der wir Geschichtsaufarbeitung betreiben wollen und endlich mal diese Seite hören wollen, die wir bis jetzt nie gehört haben. Ich finde, in Zukunft kann sich das ändern.
Sie sagen gerade, in Zukunft kann sich das ändern. Was fordern Sie?
Wir fordern eigentlich jeden einzelnen Teilnehmenden der Filmindustrie auf, weil es liegt natürlich an den Entscheidern und den Personen, die die meiste Macht innehaben, Aber es liegt auch an jedem einzelnen Produzenten, Menschen, die heute Filme machen, in jeder einzelnen Funktion, natürlich hauptsächlich in der Entscheiderposition, was für Geschichten werden erzählt, wie werden sie erzählt und wen wird Teilhabe gegeben. Wir haben ja insgesamt 17 Forderungen gestellt. Es ist jetzt schwer, jetzt eine rauszugreifen und zu sagen, die wirkt schwer und die wirkt weniger. Die sind einfach alle wichtig. Es geht natürlich auch um Kriterien, die wir schaffen müssen für die Zukunft, damit solche Filme wie diese drei, die in ihrer Form so rassistisch sind, dass man sie kaum aushalten kann, das muss in Zukunft verhindert werden. Und ich glaube, dafür braucht es Teilhabe, dafür braucht es bestimmte Kriterien, auf die wir uns gemeinsam einigen. Es geht auch ums Filmförderungsgesetz. Das heißt, es gibt nicht jetzt eine Person, an die wir uns widmen. Es gibt jetzt erstmal ein Gespräch und hoffentlich werden viele weitere folgen.
Die Schauspielerin Benita Bailey von Schwarze Filmschaffende e.V. über ihre Forderungen an die Filmbranche. Das Museum des 20. Jahrhunderts. Seit 2019 entsteht es in Berlins Mitte in unmittelbarer Nachbarschaft zum Potsdamer Platz, zur Philharmonie, Staatsbibliothek und neuer Nationalgalerie. Es handelt sich in mehrfacher Hinsicht um eine Riesenbaustelle. Die Kritik? Klimaschädlich, viel zu teuer und dann noch die Architektur. Der Gegenwind war so heftig, dass ordentlich nachjustiert wurde. Heute hat man in Berlin die veränderten Pläne vorgestellt. Und siehe da, das neue Haus soll, so Kulturstaatsministerin Claudia Roth, zu einem Vorbild für Nachhaltigkeit werden. Maria Ossowski mit den Details.
Die Kritik am Museum der Moderne hat gewirkt. Der Entwurf von 2018 für das Prestigeobjekt ist nur noch in der Form wiederzuerkennen. All das, was vor 5 Jahren als schick und innovativ und partizipativ von den Basler Architekten Herzog Dümmeron und der Jury gepriesen wurde, spielt kaum mehr eine Rolle. Die Tunnel, die Querung unter der Erde, die riesigen Stahltore mit LED-Technik, auch die Glasklinker sind verschwunden zugunsten der Nachhaltigkeit. Das gesamte Dach ist mit Solarpanels belegt, das tragende Stahlwerk wird verschlankt und all dies sowie Recyclingmaterialien für die Fassade und die Böden verbessern die Klimabilanz auf die Hälfte des ursprünglichen Entwurfes. Architekt Jacques Herzog.
Das Gebäude hat eine andere Mauerstruktur, einen anderen Backstein, der noch stärker dieses Thema der Verbundenheit mit dem Boden, mit dem Sandboden, übergehend in diesen Backstein. Das sind ganz schmale Steine wie in römischen Gebäuden. Durch diese Horizontalität wird sich das Gehen entlang dieses Gebäudes verändern. Das wird wie eine interaktive Beziehung geben zwischen Fußgängerin und Gebäude.
Wichtig für alle Nicht-Berliner, das Kulturforum neben dem Potsdamer Platz mit Gemäldegalerie, Kupferstichkabinett, Neuer Nationalgalerie ist wegen einer riesigen Betonschräge in der Mitte ein Unort der Stadt. Dort ist es im Winter eisig, im Sommer brütend heiß. Mit der Umgestaltung des Museums der Moderne wird es auch rundum Bepflanzungen geben, Cafés und viel Grün. Der nahe Park, der Tiergarten, soll sich ausweiten.
Ab dort noch mehr Grün, noch mehr Park, noch mehr diese Tiergartenvision ins Gebäude reinzunehmen und von dort dann auch durch das Gebäude hindurch das Grün quasi ins Gebäude hinein zu hineinzuverlagern, sind schon tolle Veränderungen, die nun mit dieser Vision des Außenraums auch umgesetzt werden können.
Aldi Supermarkt oder Scheune, so nannten die Berliner den Entwurf, der auf den ersten Blick neben den grandiosen Bauten von Charoun und Mies van der Rohe extrem unspektakulär wirkte. Nicht kompetitiv, so nennt es das Architektenteam. Klaus Biesenbach, der Direktor der neuen Nationalgalerie.
Es gibt ein ganz kleines, bescheidenes Eingangsportal, keine Scheunentore mehr. Ohne Scheunentore haben wir auch keine Scheune mehr. Es gibt hier einen sehr schönen, intimen Eingang, der eine Klimaschleuse ist, weil sie lassen nicht mehr die ganze Luft rein und die ganze Hitze raus. Sie haben Räume, die wirklich auch schon das Gebäude schützen in gewisser Weise und das Klima schützen.
Dieses Museum für die Kunst des 20. Jahrhunderts soll ein Vorbild für alle Museumsbauten der Zukunft sein. War das vor 5 Jahren denn noch gar kein Thema mit der Nachhaltigkeit? Der Präsident der Stiftung Preußischer Kulturbesitz, Hermann Partzinger.
Das kann man immer sagen, hätte man viel früher machen müssen. Aber ich glaube, es betrifft die ganze Gesellschaft, das ganze Land in allen Bereichen. Aber wichtig ist, dass man jetzt diese Chancen wirklich ergreift. Und da bin ich sicher, dass das ein Leuchtturmbeispiel für diese Transformation, im sozusagen fossilen Zeitalter geplant, aber es führt in ein neues Zeitalter.
Das Museum der Moderne, kurz Berlin Modern, wird ein Jahr später fertig als geplant, nämlich jetzt 2027, und die veränderte Nachhaltigkeit wird knapp 10 Millionen Euro kosten. Die Gesamtkosten liegen dann mit Preissteigerungen bei 450 Millionen.
Und wir beobachten, wie es weitergeht. Maria Ossowski über Neuigkeiten vom Museum des 20. Jahrhunderts, das im Berliner Kulturforum gebaut wird, und zwar anders als ursprünglich gedacht. Von dort, vom Kulturforum aus, sind es nur wenige Minuten zu Fuß bis zum Pariser Platz. Die Adresse Pariser Platz Nummer 4 ist eine durchaus prestigeträchtige, jeweils zu ihrer Zeit. Anfang des 20. Jahrhunderts war dort die Königliche Akademie der Künste in einem Palais beheimatet. 1937 beanspruchten die Nationalsozialisten dann das Gebäude für sich, beziehungsweise für den frisch ernannten Generalbauinspektor für die Reichshauptstadt, für den Architekten Albert Speer. Pariser Platz Nummer 4 wurde also zur Adresse für die großen Bauvorhaben im sogenannten Dritten Reich. Genau dort, wo Monumentalbauten, Kultstätten und der Neubau von Berlin geplant wurde, ist zum Glück seit langem wieder die Akademie der Künste zu Hause. Und genau dort wird heute Abend eine Ausstellung eröffnet, die das Planen und Bauen im Nationalsozialismus zum Thema hat. Grundlage ist ein mehrjähriges Forschungsprojekt, das das Bundesbauministerium angestoßen und auch finanziert hat. Unser Kunstkritiker Carsten Probst hat sich alles bereits angesehen. Die NS-Architektur ist ja schon umfassend erforscht worden, Carsten. Was genau ist das Neue, das diese Forschungskommission untersucht hat und nun präsentiert?
Ja, das Neue ist der interdisziplinäre Ansatz, würde ich sagen. Es geht darum, herauszufinden, was eigentlich das Spezifikum des Bauens unter der NS-Diktatur war. Also keine Stilgeschichte, keine Einordnung in die Architekturgeschichte, sondern das Bauen war nicht nur auf einige wenige spektakuläre Referenzprojekte beschränkt, wie man sie jetzt eben immer so kolportiert, eben die Reichshauptstadt Germania oder das Bauen von Albert Speer oder die Autobahnen, sondern es war eine zentrale Aufgabe, die die gesamte Gesellschaft im Nationalsozialismus durchdrang. Und das Erste ist also, und so beschrieb es der Stuttgarter Historiker Wolfram Püther als Sprecher dieser unabhängigen Historikerkommission, die das Projekt erarbeitet hat, das Erste ist also, ganz verschiedene Bauformen nebeneinander gleichberechtigt in den Blick zu nehmen. Den Wohnungsbau neben dem Rüstungsbau, den Bunkern, den Lagern, neben nicht nur den großen Konzentrationslagern, sondern auch den kleinen Arbeitslagern, neben beispielsweise den Autobahnen. Und zum Zweiten wird dann deutlich, dass es keine einheitliche Befehlsgewalt gab, sozusagen keine Planwirtschaft, die alles diktatorisch von oben anordnete, sondern dass es ganz verschiedene Baukommissariate gab, die mit großen Machtbefugnissen ausgestattet waren und dann aber im Wettbewerb gegeneinander sich behaupteten. Das NS-System hatte also zwar diesen Führerkult, aber funktionierte in der Organisation des gesellschaftlichen Lebens und des Bauens wie ein, so sagt es Püther, hybrides System, das auf dem Ehrgeiz der Beteiligten beruhte, auch ganz normaler Bürgerinnen und Bürger, denen zum Beispiel der Nationalsozialismus anfangs das Leben im Eigenheim so in einer Art kleinstädtischen Dorfidylle versprach.
Also ein vielfältiges, ein komplexes Thema. Wie wird das anschaulich gemacht in der Ausstellung?
Ja, die Ausstellung selbst, das muss man leider so sagen, ist kein Hingucker geworden. Also nichts, was jetzt sozusagen einem interessierten Laien optisch dazu verleiten könnte, jetzt gucke ich da mal spontan rein. Die Säle sind durchzogen mit deckenhohen Gestellen aus dünnen Holzleisten und Dachlatten. Darauf sind so gestaffelt Texttafeln und Fotos in unterschiedlichen Höhen angebracht. Alles ist sehr beengt. Die einzelnen Tafeln und Bilder verdecken sich fast gegenseitig. Das ist natürlich dem interdisziplinären Charakter dieses wissenschaftlichen Projektes geschuldet. Diese Struktur ermöglicht eben Querverbindungen zu ziehen. Zum Beispiel etwa zu Bauten in Diktaturen anderer Länder. Wie wurde Mussolinis Rom umgebaut zum Beispiel oder Stalins Moskau? In der Sache macht das also Sinn. Rein optisch ist das leider nicht sehr attraktiv. Aber wenn Sie sich dann darauf einlassen, dann machen Sie sehr viele Entdeckungen. Also zum Beispiel im Bereich dieser Konzentrations- und Zwangsarbeiterlager, das wirklich über das gesamte Land verteilt war und wie ein Netz tatsächlich auch das Leben in der Bauwirtschaft, mit der Bauwirtschaft extrem prägte.
Diese vierbändige Publikation, die jetzt erschienen ist, sozusagen parallel zur Ausstellung, kann man da von einem neuen Standardwerk zur NS-Baupolitik sprechen?
Ja, ich glaube, von seinem interdisziplinären Ansatz her hat es den Anspruch, ein Standardwerk zu sein. Es hat über 1000 Seiten mit 4 Bänden insgesamt. Das heißt aber auch, es fällt eben auf, was fehlt. Also die, mir würde als erstes auffallen, die Perspektive der Opfer, der ZwangsarbeiterInnen ist natürlich wichtig. Sie wird auch gewürdigt, aber sie könnte für mich noch stärker mit Erzählungen, mit Empirie, mit Berichten im Vordergrund stehen, im O-Ton sozusagen. Die Rolle der Bauindustrie wird zwar bei der Verwicklung in die Zwangsarbeit und in die Lager gestreift, siehe Hochtief und andere, aber hier fehlt eben noch die Arbeit gerade in den Firmenarchiven und auch Archive im Ausland, im Baltikum, in Polen und anderen von der Wehrmacht besetzten Staaten sind bislang nur teilweise oder gar nicht einbezogen worden. Also man sieht, diese Arbeit ist noch nicht zu Ende, die muss noch viel weitergehen. Das wurde aber auch zugesagt.
Mhm. Carsten Probst war das über die Publikation Planen und Bauen im Nationalsozialismus und über die Ausstellung in der Akademie der Künste in Berlin, dort am Pariser Platz bis Mitte Juli zu sehen. Und was machen Sie tagsüber? Profimusikerinnen und Musiker rollen mit den Augen bei dieser Frage, aber sie wird Ihnen gar nicht so selten gestellt, wie man vielleicht vermuten mag. Wer abends auf der Bühne steht, wer also Konzerte gibt, hat doch tagsüber frei, so offensichtlich die landläufige Annahme. Wie es wirklich um das Arbeitsleben von Berufsmusikerinnen und Musikern steht, das hat jetzt das Deutsche Musikinformationszentrum vom Musikrat wissen wollen und hat beim Allensbach-Institut eine repräsentative und genreübergreifende Umfrage in Auftrag gegeben. Nachdem am Vormittag die Ergebnisse vorgestellt wurden, habe ich mit dem Leiter des Musikinformationszentrums gesprochen, mit Stefan Schulmeistrat. Ist an dem ewig zitierten Argument vieler Eltern noch immer was dran, Musik sei eine brotlose Kunst, das Kind solle doch bitte die Musik zum Hobby machen, aber einen Beruf wählen, mit dem man dann doch Geld verdienen kann?
Ich muss sagen, ja und nein. Es gibt ja durchaus Musiker, die es geschafft haben, mit ihrer Musik oder sagen wir mal ausschließlich von ihrer Musik so zu leben, dass sie erträgliche Einkünfte haben. Aber die Arbeitsrealität vieler Musikerinnen und Musiker sieht eben auch anders aus. Da ist es nämlich so, dass 70% anderen Tätigkeiten zusätzlich zu ihrer musikalischen Tätigkeit nachgehen, um ihren Lebensunterhalt am Ende zu bestreiten. Das sind zum einen musikpädagogische Tätigkeiten. Die Hälfte aller Musikerinnen und Musiker geht diesen musikpädagogischen Tätigkeiten nach. Das ist ja erstmal was, was auch schon sehr nah an der künstlerischen Tätigkeit liegt. Aber dann haben wir auch noch einen großen Teil an Musikerinnen und Musikern, die zusätzlich Tätigkeiten ausüben, die gar nichts mit Musik zu tun haben. Und das macht uns natürlich etwas Sorge, weil wir auch sehen, dass es vor allem die freiberuflichen Musiker sind, die darauf angewiesen sind. Die häufigste Antwort war auch da, das machen wir, um unseren Lebensunterhalt am Ende bestreiten zu können, während es bei der Musikpädagogik vor allem die Leidenschaft oder das Talent dafür waren, die ausschlaggebenden Gründe, diese Zusatztätigkeit auszuführen. Und die Schere zwischen Angestellten und Freiberuflern ist einfach sehr groß.
Ja, nun hat Deutschland ja eine besonders reiche Musiklandschaft. Allein wenn man sich so die Dichte an Musiktheatern und Orchestern ansieht, also ich fasse zusammen, glücklich der oder diejenige, die eine Festanstellung in einem Orchester hat?
So kann man es sagen. Wenn man als Musiker angestellt ist, verdient man im Schnitt über 2.900 Euro netto im Monat. Wenn man freiberuflich tätig ist, sind es 500 Euro weniger.
Das ist eine Menge. Also der Zweit- oder Drittjob ist wirklich da, um sich zumindest über Wasser zu halten.
Ja, und man muss ja auch oftmals sogar von prekären Einkommenssituationen sprechen, denn ein Fünftel, also jeder fünfte Musiker oder Musikerin verdient unter 1.500 Euro netto im Monat. Das sind die Daten, die wir ja auch schon seit langem von der Künstlersozialkasse kennen. Das sind also wirklich prekäre Fälle. Unsere Aufgabe war es jetzt aber zum ersten Mal, die Berufsmusiker in Deutschland in ihrer Gesamtheit zu beleuchten in einer repräsentativen Umfrage.
In vielen Branchen, eben auch in der Kultur, ist ja immer wieder vom sogenannten Gender Pay Gap die Rede. Will sagen, Männer und Frauen erhalten für dieselbe Leistung nicht dieselbe Entlohnung. Wie ist das in der Musik?
Es ist leider genauso, wie wir es oft in vielen anderen Bereichen beobachten. Wir haben einen Gender Pay Gap von 24% gemessen in Bezug auf die Nettolöhne pro Monat. Das sind in Euro 700 Euro, die da zwischen Männern und Frauen liegen. Und wir haben uns natürlich auch gefragt, woran es liegen mag. Vielleicht bekleiden Frauen auch niedrigere Positionen. Das war ein Ergebnis, was wir auch vor 2 Jahren in unserer großen Orchesterstudie erfahren haben. haben, dass viele Führungspositionen unterdurchschnittlich nur mit Frauen besetzt sind. Es kann an der Zurückhaltung von Unternehmen liegen. Also das ist, glaube ich, im Musikbereich, das können wir jetzt sagen, nicht anders als in anderen Bereichen. Und selbst wenn man übrigens nur die Hauptverdiener eines Haushalts betrachtet, haben wir immer noch einen Gender Pay Gap von 20% zwischen Männern und Frauen, die also als Hauptverdiener das Einkommen eines Haushalts beisteuern.
Es könnte womöglich auch an der puren Ungerechtigkeit liegen, womöglich. An wen wenden Sie sich jetzt, Herr Schulmeistrat? Der Deutsche Musikrat hat jetzt doch ziemlich ernüchternde Ergebnisse zusammengetragen. Ist die Politik nicht jetzt am Zug oder muss die nicht damit konfrontiert werden?
Ja, natürlich. Also es ist natürlich nicht so, dass man das Rad jetzt bei den Musikern verdreht und dann ist die Welt in Ordnung. Der Ball liegt jetzt natürlich bei der Politik, bei der Kulturpolitik, bei den Verbänden, die diese Ergebnisse diskutieren müssen und Auswege oder Lösungsansätze für diese jetzt benannten Probleme schaffen muss.
Stefan Schulmeistrat, der Leiter des Deutschen Musikinformationszentrums vom Deutschen Musikrat. Die Ergebnisse der Untersuchung zur sozialen Lage von Berufsmusizierenden können Sie nachlesen unter miz.org. Heute wurden die Nominierten für den Deutschen Sachbuchpreis bekannt gegeben. Mehr dazu jetzt in den Kulturmeldungen mit Nicole Strecker.
Ja, 8 Bücher sind es in diesem Jahr und alle greifen aktuelle Debatten und Krisen auf, so Jury-Sprecherin Jeanne Rubner. Darunter ist etwa Martin Schulze-Wessels Buch »Der Fluch des Imperiums« über historische Irrwege in der russischen Geschichte, die im aktuellen Krieg endeten. Oder Meron Mendels Buch »Über Israel reden«, das analysiert, weshalb die Debatten in Deutschland immer so hochdrehen, sobald es um Israel geht. Christian Raabhansel von der Deutschlandradio Literaturredaktion äußerte sich heute ganz zufrieden mit der Auswahl.
Ich finde das eine durchweg gelungene Liste. Wenn man sagt, das sind die 8 Bücher, die ich in diesem Jahr lesen will, man ist mit allen gut bedient.
Anfang Juni entscheidet sich dann, welcher von den 8 Titeln den mit 25.000 Euro dotierten Preis bekommt. Was steht im neuen Roman von Benjamin von Stuckrad-Barre? Um die Frage herum brodelte in den letzten Tagen die Gerüchteküche. Das Interesse besteht dabei weniger an den literarischen Qualitäten als am möglichen Skandal. Der Klappentext lässt nämlich vermuten, dass es sich bei dem Buch mit dem Titel »Noch wach« um einen Schlüsselroman über den gefeuerten Bild-Chefredakteur Julian Reichelt und den Springer-Konzern handeln könnte. Benjamin von Stuckrad-Barre war früher Autor für den Verlag. Er soll also Insiderkenntnisse über den Springer-Konzern haben. Manche glauben auch, dass er möglicherweise eine Quelle war für die Chats und E-Mails von Matthias Döpfner, deren Veröffentlichung vergangene Woche für Aufregung sorgte. Dazu sagte heute Morgen die Literaturkritikerin Miriam C. im Deutschlandfunk:
Auffällig war da zumindest der Zeitpunkt dieser Veröffentlichung, eine Woche vor dem Erscheinungstermin von Stuckrad-Barres Roman. Aber wie gesagt, was der Autor tatsächlich mit diesen Artikeln zu tun hat, ist nur Spekulation. Von Stuckrad-Barre selbst gibt es dazu keine Aussage.
Falls es ein PR-Coup von Stuckrad-Barre war, dann hat er funktioniert. Der Hype um sein Buch ist groß. Wie viel Erkenntnis das vom Verlag als Sittengemälde unserer Zeit angekündigte Buch wirklich bringt, wird nun also morgen geklärt. Der Chemie- und Pharmakonzern Bayer will eine Stiftung gründen zur wissenschaftlichen Aufarbeitung seiner Firmengeschichte während der Nazizeit. Namensgeber der Stiftung sollen Hans und Berthold Finkelstein sein. Hans Finkelstein war Forschungsleiter bei IG Farben und musste das Unternehmen im Laufe der Arisierung verlassen. Er nahm sich das Leben. Sein Sohn Berthold musste im selben Betrieb Zwangsarbeit leisten. Damit stehen ihre Biografien stellvertretend für das erlittene Unrecht vieler Menschen während des NS-Regimes, so Bayer. In Hollywood droht Streik. Die gewerkschaftlich organisierten Drehbuchautoren fordern höhere Bezahlung, bessere Arbeitsbedingungen und laut US-Medien auch das, die Erlaubnis, künstliche Intelligenz in den Schreibprozess einzubeziehen. Erfüllen die Film- und Fernsehproduzenten diese Forderungen nicht, drohen der Branche enorme ökonomische Einbußen. Der letzte Streik der Autoren im Jahr 2007 hatte Hollywood praktisch lahmgelegt.
Nicole Strecker mit den Kulturmeldungen. Vielen Dank. Das EU-Parlament stimmt für wichtige Klimaschutzgesetze und Berlin bereitet sich auf die Klimaschutzproteste der sogenannten letzten Generation vor. Das sind 2 Themen gleich in den Informationen am Abend ab 18.10 Uhr hier im Deutschlandfunk. Zuvor die Nachrichten und davor ein herzliches Dankeschön fürs Zuhören, sagt Maja Elmenreich.